Herzlich willkommen, liebe Crimies, zu Folge 19 von Murder Queens. Yay!
Hallo!
Hallo! Falls ihr euch fragt, warum wir das nicht wieder gleichzeitig sagen, sondern nur ich heute Murder Queens eingesprochen habe, ist, weil wir schon auf Folge 19 sind und es leider immer noch nicht hinkriegen, das komplett synchron einzusprechen, sodass es sich immer so gestellt anfühlt, und deswegen haben wir gedacht, wir quälen euch nicht länger oder eure Ohren. Und
wir quälen uns nicht länger, Nina.
Oder unseren Cutter, der das dann mühevoll übereinander legen muss erstmal, ja. Und das dann immer noch sehr gestellt
abgehackt
wird.
Klingt, aber genau.
Wir hatten auf jeden Fall immer sehr viel Spaß und wir haben uns immer totgelacht, wenn wir das eingesprochen haben. Man glaubt nicht, wie schwer das ist, gleichzeitig Murder Queens zu sagen.
Ach, schön.
Ja, schön, dass ihr alle wieder dabei seid.
Wir freuen uns sehr. An erster Stelle würde ich jetzt auch gleich mal sagen, wir haben in letzter Zeit immer mal wieder Einsendungen von euch bekommen, wo ihr uns darum bittet, mal einen bestimmten Fall zu bringen. Eigentlich hatten wir uns ja immer fest vorgenommen, keine Fälle zu behandeln, die in Deutschland spielen, um einfach dem aus dem Weg zu gehen, dass Betroffene oder Angehörige dadurch dann zu sehr aufgewühlt werden. Aber hier sind eben jetzt auch teilweise direkt Betroffene, die an uns herantreten. Und deswegen sind wir wirklich jetzt schon so weit, dass wir sagen, ach, wenn wir dann irgendeiner Weise unterstützen können und ja, unsere Reichweite dafür nutzen können, ne, dass bestimmte Fälle vielleicht mal wieder in den Fokus gerückt werden oder ja, vielleicht sogar mit geholfen werden kann bei den Ermittlungen, dann werden wir das zukünftig immer mal wieder mit einbauen, dass wir eben auch mal einen aktuellen Fall und aktuelle Ermittlungen zu einem Fall aus Deutschland bringen.
Genau, ja. Ich finde das eigentlich auch eine schöne Idee. Es könnte ja wirklich sein, dass wenn, weiß nicht, wie viele Hörer hören uns gerade so, 4.000, 5.000, dass da wirklich jemand dabei ist, der einfach vielleicht was gesehen hat und dann sich durch unseren Podcast dran erinnert und dann Hinweise geben kann. Das wäre eigentlich echt ein schöner Tag für diesen Podcast, wenn sowas passiert.
Stimmt.
Ja. Und ansonsten haben wir auch noch ganz viele andere Mails und Instagram-Nachrichten von euch bekommen, über die wir uns sehr gefreut haben. Einige von euch haben gefragt, wie sie uns unterstützen können, weil sie uns so toll finden. Und das freut uns natürlich. Und ja, gerne, wie gesagt, Bewertungen schreiben, weiterempfehlen. Ja. Und ansonsten haben wir auch noch Patreon. Sagen wir am Ende der Folge mehr dazu. Mhm. Ja. Nika, ich habe heute Verbrechen.
Und ich weiß mal wieder nicht, was du bringst.
Stimmt, du weißt es gar nicht dieses Mal.
Ich habe dir ja schon verraten, was ich heute als Verschwörungstheorie bringe, weil ich ja wieder mal nicht wusste, wie man das ausspricht. Ist ja mal ganz was Neues, ne? Also
das,
lasst euch überraschen.
Süß, ja. Aber ich war auch nicht ganz richtig mit meiner Vermutung. Wir haben uns das ja dann mehrmals im Internet vorspielen lassen.
Es ist bestimmt trotzdem noch falsch, aber egal.
Ja, wahrscheinlich kriegen wir wieder ganz viele Zuschriften, dass wir irgendwas nicht richtig ausgesprochen haben. Danke, Quang.
Aber ich denke jetzt, wir haben Folge 19 und mittlerweile haben alle mitbekommen, dass ich es nie richtig ausspreche und sehen es mir nach.
Genau, man muss auch mal ein bisschen drüber hinwegsehen können.
Ach,
ja.
Genau.
Ihr bekommt trotzdem ja die ganzen Infos, ihr bekommt sie nur falsch ausgesprochen. Können wir das festhalten? Okay.
Wir schweifen ab. Nina, leg los.
Genau, jetzt aber los. Also, ich habe heute tatsächlich einen recht bekannten Fall, aber ich hoffe, dass ihn einige von euch noch nicht kennen. Oder ich habe natürlich mal wieder dazu neue Entwicklungen ausgegraben und vielleicht ein paar Fakten, die ihr noch nicht über den Fall wusstet. Das heißt, gerne weiter dranbleiben, auch wenn ihr zum Beispiel die Netflix-Doku dazu gesehen habt.
Oh.
Ja, also beim heutigen Fall reisen wir nach Durham, nach North Carolina, also in die USA. Es ist der 9. Dezember 2001 und für Dezember recht mild, weswegen das Pärchen, um die es heute geht, also die sind beide in ihren 40ern und 50ern, mit zwei Gläsern mit Wein am Pool sitzen. Es ist der erfolgreiche Autor Michael Peterson und seine charmante Frau Kathleen. Und sie sind das Vorzeigepaar ihrer Heimatstadt Durham. Die beiden sind glücklich und sehr vermögend. Sie wohnen in einer riesigen Villa, also so einem Mansion, wie man sagt, und haben zusammen 5 Kinder. Die sind allesamt erwachsen, also gerade Die Jüngste ist gerade 18 und zusammen sind sie so eine glückliche Patchwork-Familie. Und das ist nämlich so, dass es eine sehr ungewöhnliche Konstellation ist. Zwei der Mädchen sind auch adoptiert und da erzähle ich später nochmal mehr. Und ja, tatsächlich könnte man eigentlich meinen, das ist so eine Familie wie aus dem Katalog entsprungen. Vor allem die beiden ältesten Söhne sehen aus wie zwei Schauspieler oder Models. Und ja, auch Michael Peterson, also der Ehemann, der auch Autor ist, ist recht attraktiv. Doch das Blatt wendet sich am 9. Dezember, wie gesagt, 2001, als mitten in der Nacht ein Anruf in der Notrufzentrale von Durham eingeht. Ja, die Crimies unter euch, die Netflix-Junkies sind, so wie ich, die haben jetzt schon erraten, worum es geht. Es geht nämlich um den bekannten Fall, der auf Netflix unter dem Namen The Staircase läuft. Also, wie gesagt, ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran und ihr kennt einige Entwicklungen noch nicht, vor allem jetzt in kürzerer Zeit. Da ist ja 2018 jetzt nochmal auch was passiert und Teile von neueren Theorien wurden ja in Netflix gar nicht verfilmt.
Okay, gibt es das auch deutsch synchronisiert oder nur auf Englisch? Mhm.
Okay, genau, das ist eine Kurzserie. Ich finde sie sehr spannend. Ich glaube, sie sind, also sind nur 600 Minuten, glaube ich, also so 8 Folgen waren das, glaube ich. Also nicht so super lang, aber ich fand sie sehr spannend.
Okay.
Also kann ich nur empfehlen. Es war ja auch 2018 ein Netflix-Hit. Genau, und ich spekuliere jetzt auch, dass sich einige, die es nicht mehr so genau dran erinnern können, also an die Doku und vielleicht nochmal hier ihre Erinnerung auffrischen lassen wollen in unserem Podcast. Mhm. Genau, also nochmal zu Michael. Michael Ivor Peterson, wie er heißt, also sein Mittelname ist Ivor, wird am 23. Oktober 1943 geboren. Er machte dann seinen Abschluss in Politikwissenschaft und zwar an, und er war an seiner Uni Herausgeber der Studentenzeitung The Chronicle. Nach seinem Abschluss ging er zum Militär und wurde auch in Vietnam eingesetzt. Tatsächlich wurde er dort später ehrenhaft nach einem Autounfall entlassen. Gerüchten zufolge soll er aber mit mehr Abzeichen angegeben haben, als er wirklich erhielt. Zum Beispiel soll er mit zwei lila Herzen geprahlt haben, also ist so ein Abzeichen für ehrenhafte Opferungen und die hat er aber nicht wirklich erhalten. Also er war im Besitz davon, aber hatte die Urkunden dazu nicht, die fehlten. Und später kam heraus, dass er nur eine Tapferkeitsmedaille und einen Silberstern verliehen bekommen hatte, aber mit mehr angegeben hatte und die wahrscheinlich irgendwie bei eBay oder so gekauft hat. Also ist schon ein bisschen merkwürdig, ne? Und ja, wieso macht man das? Und das wird später nochmal auch wichtig und gegen ihn verwendet. Also gerne merken. Seine erste Ehefrau wurde Patricia Sue, die an einer Grundschule auf dem Rhein-Main-Airbase in Gräfenhausen in Deutschland unterrichtete. Also die wohnten zu der Zeit in Deutschland, Ende der 70er und Anfang der 80er. Sie bekamen zwei Kinder. Das sind Clayton und Todd. Und ja, die lebten dann zu viert einige Zeit in Deutschland. Und dort freundeten sie sich mit Elizabeth und George Radcliffe an. Und George war eben auch beim Militär und kannte Michael dadurch. Und die zwei Ehepaare waren Nachbarn und ja, haben viel Zeit zusammen verbracht. Sieht man auch in der Doku, wie da Patricia drüber spricht, was sie alles zusammen gemacht haben und wie eng sie waren. Ja, und die beiden, George und Elizabeth, die haben zwei Töchter, die sind ein bisschen jünger als die Jungs von den Petersons und das sind Margaret und Martha. Die sind zu dem Zeitpunkt etwa 1 und 2 Jahre alt. Mhm. Und dann stirbt George aber während eines Air Force-Einsatzes in Grenada, also der Vater der Mädchen. Und ja, dadurch kommt jetzt die überlebende Mutter, die Elizabeth, Michael, sehr nah und eben auch der damaligen Frau von Michael, der Patricia. Also sind sehr eng zusammen, ja. Und dann passiert aber etwas, was wieder alles durcheinander wirft, denn kurz danach, etwa ein halbes Jahr später, stirbt auch noch Elizabeth, weil sie eine Treppe hinunterfällt.
Oh.
Und ja, die beiden, also die jetzt tot sind, Elizabeth und George, hatten aber eben gerichtlich festlegen lassen, dass Michael der Vormund ihrer Kinder werden soll. Also das war schon vorher so festgelegt und dann adoptiert er die beiden. Ja. Ja, also alles ziemlich tragisch und wir haben ja wirklich zwei kleine Waisenmädchen, ja. Und dann ist es eben so, dass sie in die Familie dazukommen und sich 2 Jahre später dann aber Michael und Patricia scheiden lassen. Und daraufhin leben Clayton und Todd bei Patricia in Deutschland und Margaret und Martha, die Mädchen, ziehen mit Michael nach Durham, North Carolina in die USA. Ein paar Jahre später kommen aber auch Clayton und Todd nach und wohnen bei ihrem Vater in Amerika. Michael Peterson schreibt dann 3 Romane, mit denen auch recht bekannt wird. Das ist einmal, also die basieren auf seinen Erfahrungen während des Vietnam-Konflikts hauptsächlich. Das ist Der unsterbliche Drache, Eine Zeit des Krieges und Ein bitterer Frieden heißen die. Außerdem arbeitet Michael als Zeitungskolumnist für den Durham Herald Sun, wo er sich aber nicht nur Freunde macht. Er veröffentlicht dort nämlich seine Kolumne, in der Missstände innerhalb der Polizei und der Stadtverwaltung von Durham anprangert. Und ja, das natürlich stößt das nicht gerade auf jetzt große Freudensprünge von den betroffenen Akteuren. Also Polizei und Stadtverwaltung ist halt nicht so gut, auf ihn zu sprechen. Ja, das wird später auch nochmal wichtig. Ja, also man könnte eigentlich meinen, er hat so ziemlich viele gegen sich in dieser Stadt. 1989 kommt Michael mit Kathleen Atwater zusammen. Sie ist 10 Jahre jünger als er und eine erfolgreiche Geschäftsführerin. Und sie bringt ihre Tochter Caitlin mit in die Familie, die im Alter von Martha und Margaret ist. Also sie haben jetzt 3 Mädchen und 2 Jungs, 5 Kinder. Und die beiden, Michael und Kathleen, heiraten dann 1997. In der Zeit unternimmt Michael auch mehrere Versuche, ein politisches Amt zu gewinnen. Aber alles scheitert so und wahrscheinlich auch, weil die Stadt so ein bisschen gegen ihn ist. Also er schafft es noch nicht mal, einen Sitz im Stadtrat zu bekommen. Also weder Bürgermeister noch Stadtrat kann er werden. Ja, und ich denke auch, dass das ein bisschen auch später alles beeinflusst, dass sowieso alle gegen ihn sind. Ja. Am 9. Dezember, wie gesagt, dieser schicksalhafte Abend, da sitzt das Ehepaar Kathleen und Michael mit einem Wein jeweils auf den Liegen beim Pool. Also die haben wirklich, wie gesagt, eine große Villa und ein ganz weitläufiges Gelände. Und ja, sie sitzen da, schauen auf das beleuchtete Wasser. Da gibt es wie so eine Fontäne, die so aus dem Pool hochspritzt. Die Hunde sind bei ihnen und sie reden. Also Michael sagt, sie haben immer stundenlang geredet über alles Mögliche, über die Kinder, über anstehende Sachen. Und es ist eine sehr harmonische Ehe, schreiben alle, also Kinder und Michael. Ja, und dann will aber Kathleen irgendwann ins Haus, denn sie hat am Folgetag eine Telefonkonferenz und will nicht zu spät ins Bett. Aber Michael, der möchte noch draußen bleiben, das ist so sein Ding und noch so ein bisschen vor sich hin philosophieren, so, ja. Und deshalb geht er erst deutlich später zurück ins Haus. Und zwar nachts gegen 2.30 Uhr ungefähr. Ja, und dann geht um 2.40 Uhr ein Notruf bei der örtlichen Rettungsstelle ein. Am Apparat ist Michael Peterson, um zu melden, dass er Kathleen gerade bewusstlos in ihrer Villa gefunden habe. Und zwar am Fuße der Treppe im Haus. Ja, jetzt wird ein bisschen klar, warum die Netflix-Doku The Staircase, also das Treppenhaus, heißt.
Ja.
Ja, und zwar ist es so eine Treppe, die, also das ist schon eine Villa, aber die ist jetzt nicht so super doll renoviert. Das ist schon so ein bisschen altmodisch, hat auch noch so enge Treppen wie so für Dienstboten und sogar so auch einzelne Toiletten für Dienstboten und so. Und da ist es auch, ist halt eine relativ enge Treppe, die innen ist, also die hat Wände rechts und links, also ist komplett abgeschlossen. Und so die letzten 3 Stufen gehen so um die Ecke dann, also die Treppe führt eigentlich auf eine Wand zu, aber so 3 Stufen, so eine Holztreppe, dann gehen dann nach rechts und dann nach links und dann kommt man rein ins Wohnzimmer oder irgendwie so ein Flur. Also wenn man die Treppe zum Beispiel runterfallen würde und sich nicht bremsen kann, dann würde man gegen die Wand donnern. Ja.
Okay.
Und so sieht es dann ungefähr aus, für die Fotos nicht kennen. Aber wenn man jetzt Kathleen Peterson Tatort googelt, kann man sich das auch ansehen. Ja. Ja, es sieht nämlich so aus, was auch die Rettungskräfte erst so denken, dass es wieder runtergestürzt sei. Und ja, am Telefon mit dem Dispatcher wird er dann auch gefragt, der Michael, wie viele Stufen die Treppe hat. Und er sagt dann so, also er ist total aufgelöst, könnt ihr euch anhören. 15, 20, ich weiß nicht, Stufen, sagt er dann so. Und ja, also es ist ein bisschen merkwürdig. Kann daran liegen, dass er es halt selbst nicht weiß oder dass es ihm in dem Moment total irrelevant erscheint, wie viele Treppen das waren. Aber ist schon ein bisschen merkwürdig, wie er das so sagt. So, ja, fast schon ein bisschen aggressiv. Kann natürlich aber auch daran liegen, dass das eine Extremsituation ist. Aber viele Leute legen ihm das negativ aus, dass er so sagt, so 15, 20, ich weiß nicht, jetzt schicken Sie doch jemand. Irgendwie so.
Ja, ja.
In der Art sagt das, ja. Also dann treffen die Notärzte ein und sie finden Michael neben seiner toten Frau, die wurde dann in dem Moment schon in den Flur da gezogen, also es ist wie so eine riesige Eingangshalle und er ist halt total aufgelöst, total am rum, ja, stöhnen und unzusammenhängendes Zeug erzählen, so wie ich immer, nee, aber es ist wirklich ganz schlimm, also ich finde es auch ein bisschen krass, dass es davon so viel Bildmaterial gibt, also Videos, aber ja, die arme Kathleen, also überall ist Blut am Boden, an den Wänden und auch an Michael. Und das ist das, was die Rettungskräfte und auch die Polizei so ein bisschen stutzig macht, weil es ist schon, weiß nicht, der hat auch Blut im Gesicht und so. Ist schon ein bisschen komisch, ne? So wie so Spritzer. Okay. Ja, also ja, es kommt halt direkt eigentlich der Verdacht auf, dass er da irgendwie was mit zu tun hat. Ja.
Ja.
Aber Michael äußert die Vermutung, dass Kathleen wahrscheinlich zu viel Alkohol getrunken hatte und außerdem Valium genommen hätte und dann die Treppe runtergefallen sei. Also das sagt er jetzt so direkt. Und später zeigen aber die toxologischen Ergebnisse, dass der Blutalkoholgehalt von Kathleen nur 0,07% betrug. Also jetzt, ja. Also in Deutschland darf man ja ab 0,5 Promille kein Auto mehr fahren. Also war jetzt nicht so wirklich viel, also ja. 0,07 zu 0,05, ja, also kann man jetzt eigentlich nicht so sagen, dass es jetzt, dass jetzt betrunken gewesen sei. Ja, also zumindest zum Zeitpunkt des Unfalls hatte sie wohl nicht mehr allzu viel Alkohol im Körper und ja, der Autopsiebericht kommt dann zu dem Schluss, dass die 48-Jährige eine Reihe schwerer Verletzungen erlitten hatte, darunter eine Fraktur des Schilddrüsenhalsknorpels und 7 Schnittwunden an der Ober- und Rückseite ihres Kopfes. Also so ein bisschen kann man sich so Zeichnungen angucken. Es sieht auch direkt so aus, als wäre da wirklich relativ viel Haut so runter von ihrem Schädel. Also es sieht ja ein bisschen ungewöhnlich aus. Aber in dem Bericht steht, es könnte von Schlägen von einem stumpfen Objekt herrühren. Und letztendlich sei Kathleen am Blutverlust verstorben und etwa in einem Zeitraum von 90 Minuten bis 2 Stunden nach der Verletzung. Also ist natürlich ganz grausam. Oh, ne?
Sie war nicht gleich tot.
Kann sein, dass sie da verblutet ist und dass es richtig lang gedauert hat. Und dafür spricht auch, dass größtenteils getrocknete Blut um die Leiche herum, als die Rettungskräfte eintreten. Die brauchten noch nicht mal so richtige Schutz. Ausrüstung, wie man sonst zum Tatort trägt, damit man halt nicht voller Blut ist. Ja,
ja,
sagen die, ja. Ja, es ist halt auch so, dass, wenn das wirklich so stimmt, wenn Michael am Pool gesessen hat, dass das richtig weit weg war eben von dem Teil des Hauses und die machen auch später so Tests und lassen da so Lautsprecher mit Hilferufen laufen und man hört es dann halt wirklich nicht am Pool. Also, ja, es könnte wiederum schon sein, dass er das einfach nicht gehört hat und einfach am Pool weiter mit seinem Wein saß und ja, nicht wusste, dass seine Frau da ums Überleben kämpft. Ja, natürlich ist die Familie erschüttert nach Kathleens Tod und ihre leibliche Tochter und auch Kathleens Schwester Candace, also die leibliche Tochter Caitlin und die Schwester Candace, sie haben alle so ähnliche Namen, die glauben zunächst an Michaels Unschuld und unterstützen ihn auch öffentlich. Ja. Allerdings erfährt der Fall schon bald eine Wendung, denn nicht nur, dass es irgendwie schon so nach häuslicher Gewalt aussieht und Michael eben Blutspritzer im Gesicht hatte, Es ist dann eben auch so, dass, wie gesagt, der Autopsiebericht ja eben von so einer stumpfen Waffe, Schläge auf den Kopf ausgeht. Es sieht ja dann einfach nicht so gut aus für ihn und er ist ja auch nicht so der beliebteste in der Stadt. Und ja, die Polizei vermutet dann auch schnell, dass die Tatwaffe ein verschwundener, wie heißt das, so ein Poke für den Kamin, also so ein Kaminstocher sein könnte.
Aua.
Ja, weil der ist irgendwie weg. Ja, und dann ist es tatsächlich so, dass sich dann Caitlin und Candace gegen Michael wenden. Also die geben dann auch sehr viele öffentliche Auftritte und Interviews, in denen sie sagen, dass er es war. Also, dass sie das glauben und dass sie hoffen, dass er bald verurteilt wird. Das ist natürlich echt ein Schlag dann nochmal für die restliche Familie, dass Caitlin sich halt so von denen abwendet. Ne?
Ja.
Ja. Außerdem kommt halt auch raus, dass Michael bisexuell war und männliche Sexarbeiter für sexuelle Handlungen bezahlt hat oder so, eher so Escort Boys, ja, dass er denen auch so Mails geschrieben hat und so kommt halt alles raus. Ja, und wie gesagt, die Caitlin wendet sich dann von ihm ab. Die anderen Kinder glauben aber nicht, dass ihr Vater Caitlin etwas antun könnte. Und die sagen immer, es gab eigentlich fast nie Streit und wenn dann nur, dass er zu wenig Zeit zu Hause war, aber das wäre jetzt nichts Dramatisches gewesen. Ja, und die Polizei kommt dann irgendwie darüber überein, dass aufgrund der ganzen Beweiser- und Blutspritzer-Analysen, dass es kein Sturz gewesen sein könnte, durch den sie ums Leben kam und ja, dass die Verletzungen mit einem solchen Unfall unvereinbar seien und ja. Sieht einfach alles immer schlechter aus für den Michael. Ja. Und das kann man eben auch gut sehen, weil tatsächlich diese Netflix-Doku Michael 16 Jahre lang begleitet. Also von kurz nach dem Unfall bis 2017 oder 2016 irgendwie so. Ja, also es sind wirklich 15, 16 Jahre. Und das ist wirklich heftig, wenn man sich das anguckt, wie lange der da begleitet wurde. Ja, also könnt ihr euch alles ansehen. Ich finde es halt auch, ich denke mir halt, warum macht man sowas? Warum lässt man sich 15, 16 Jahre begleiten, wenn man schuldig ist, ne? Das fände ich eigentlich auch ungewöhnlich.
Stimmt.
Ach, ja, also die Ermittler nehmen, wie gesagt, an, die beiden hätten oben an der Treppe gerungen oder unten und er habe sie hinuntergeschubst oder so zurückgezogen, als sie nach oben laufen wollte. Ja. Michael Peterson bekennt sich aber nicht schuldig. Er sagt die ganze Zeit, nee, das war nicht so, ich war draußen, wieso hätte ich das machen sollen? Ja, also wenn, dann ist er ein guter Schauspieler, so vor den Kameras, finde ich das schon sehr glaubwürdig, auch wie er sich so verhält.
Ja.
Ja, und genau, wie gesagt, die Gerichtsmedizin kommt zu dem Schluss, dass die Kathleen an den Schnittwunden der Kopfhaut verstorben sei und die dann eben so stark geblutet hätten, dass sie verblutet sei.
Ja.
Ja, und das seien, wie gesagt, insgesamt 7 Schnittwunden, was ich auch wieder komisch finde, weil wie macht man das? Und ja, aber ihrer Analyse nach wäre eben der Schädel nicht gebrochen gewesen und das ist ja, und ihr Gehirn war eben auch nicht beschädigt, was ja eigentlich nicht dafür spricht, dass sie irgendwie mit einer harten Waffe geschlagen worden wäre, weil sonst hätte ja der Schädel irgendwie einen Knacks bekommen oder Gehirn wäre
ja,
ausgedreht.
Stimmt.
Ne? Also ich finde das ein bisschen merkwürdig, wie die so ihre Berichte verfassen und wovon die ausgehen. Ja, und dann kommt der Prozess, 1-2 Jahre später, 2003 war das, glaube ich, und der zieht dann plötzlich die Aufmerksamkeit der Medien auf sich. Das wird dann irgendwie einer der spektakulärsten Prozesse in North Carolina. Vor allem eben, als die brisanten Einzelheiten über Petersons Privatleben bekannt werden. Das finde ich einfach immer so krass, ne? Man muss nur ein bisschen anders sein. Also der Typ war bisexuell. Das ist,
ja.
Das ist heutzutage absolut normal und absolut kein Verbrechen. Oder dass man das so ranzieht als Skandal, finde ich echt heftig, also ich meine, ist ja kein Verbrechen, also da muss ich schon wieder lachen, obwohl es ein ernstes Thema ist, weil ich finde es einfach deswegen, das ist der Grund, warum dieser Fall so mega Aufmerksamkeit bekommt und das finde ich einfach nicht richtig.
Vielleicht, weil er sich dann auch die Callboys bestellt hat, ne? Und,
ja, genau.
Ja, an sowas
genau.
Ziehen
aber
sich die Leute ja dann auch schnell hoch.
Ja, ist doch jeder ist doch so, kann doch machen, was er will, sexuell, ist doch total unerheblich. Na gut, also außerdem kommt nochmal vor Gericht eben diese angebliche falsche Berichterstattung über seinen Militärdienst hoch und wird Thema. Also wie gesagt, dass er da angegeben hat, dass er diese zwei violetten Herzen, Purple Hearts, bekommen hätte, die er aber nicht hatte. Und man merkt auch so ein bisschen vor Gericht, dass er halt irgendwie so der Boomer in der Stadt ist, wie gesagt. Ne? Der hatte sich ja schon mit Polizei und Staatsanwalt und auch den anderen Organisationen da angelegt, wie gesagt, der Stadtverwaltung. Und ja, er ist irgendwie so der Boomer, kommt es mir so ein bisschen so vor. Ja. Die Staatsanwalt behauptet auch, die Ehe der Petersons sei alles andere als glücklich gewesen, was darauf hindeute, dass Kathleen Michaels angeblich geheimes, schwules Leben entdeckt hätte. Die Kinder sagen das, wie gesagt, nicht, und das finde ich schon ein bisschen dreist. Na gut,
ja.
Wenn sie das meinen, und dann bezichtigen sie aber irgendwie die Kinder als Lügner. Ne? Hm. Die Staatsanwaltschaft äußert den Verdacht, dass in der Tatnacht Kathleen das irgendwie herausgefunden hätte oder nach einem Gespräch ihre Ehe deshalb beenden wollte, weil er eben Kontakt zu Männern hatte, sexueller Natur. Und das wird dann zum Hauptmotiv, das die Staatsanwaltschaft wegen des mutmaßlichen Mordes vor Gericht dann aufführt. Mhm. Und dann gibt es noch ein weiteres Motiv, das ist die Lebensversicherung von Kathleen. Allerdings wird meinen Informationen nach, die Doku sagt das auch, später an die Tochter 70.000 ausgezahlt. Und das ist jetzt ja auch nicht so super viel.
Ja.
Ja. Also er hat es ja auch gar nicht bekommen. Wie gesagt, die Bezirksanwältin Frieda Black, die sieht man auch in der Doku, die geht so richtig aggressiv vor gegen ihn und die ist so eine richtige Powerfrau. Und ja, sie stellt die Theorie auf, dass sich aber Kathleen eben gedemütigt gefühlt hätte und die Trennung gewollt hätte, was Michael dann nicht wollte und was ihn hätte panisch werden lassen und ihn dann zu diesem Mord getrieben hätte. Die Verteidigung dagegen von Michael, die argumentiert, dass Kathleen eben die Bisexualität akzeptiert hätte und davon gewusst hätte und das Paar sehr glücklich gewesen wäre, egal eben was war. Und ja, das unterstützen, wie gesagt, auch die Kinder von ihm und sagen, dass das gar nicht so das Thema war. Und ja, die Kinder, die sagen auch alle wirklich nur positiv in der Doku aus. Und das finde ich auch, also ich weiß nicht, ob das so ein psychologischer Effekt ist, dass du dir einfach nicht vorstellen willst, dass dein Vater was getan hat, aber die kommen mir eigentlich sehr aufrichtig vor.
Ja.
Und halten da wirklich die ganzen 15, 16 Jahre dazu ihm. Ist eigentlich total süß, wie die sich über die Jahre entwickeln, bekommen ja später dann selbst Kinder und immer noch zu ihm halten, ja. Ja, sehr viele Emotionen in dieser Doku. Und ja, später wird dann auch tatsächlich dieser Kaminschürhaken gefunden, der anfangs weg war und mutmaßlich als Tatwerkzeug in Verdacht kam. Und das war ausgerechnet auch noch ein Geschenk von Kathleens Schwester. Es ist aber so, dass der im Keller wieder auftaucht und von Staub und Spinnweben bedeckt ist, weswegen er nicht in Frage kommt, weil das ja so lange wirklich da schon wohl lag. Ja, also es sind wirklich sehr viele Wendungen in dem Fall.
Wo man dann wieder denkt, nein, er war es doch nicht. Ne?
Ja, ja, also wirklich, auch wenn dann du die Doku siehst, dann denkst du in manchen Folgen so, er war es, dann nächste Folge, er war es nicht, die nächste Folge, er war es. Und es geht hin und her.
Ich habe mir gerade mal diese Bilder angeguckt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Richtige erwischt habe, weil das, was ich mir gerade ansehe, von dieser Treppe, das sieht so aus, als wäre dort von so einem Treppenlift diese Schiene. Ist das das richtige Bild, was ich da gerade sehe?
Ja, genau, da ist wohl auch ein Treppenlift, ja.
Weil da waren jetzt meine Gedanken, diese Kopfverletzungen, diese Schnitte könnten natürlich auch von dieser Schiene vielleicht herrühren.
Ja.
Weil die können ja schon scharfkantig sein. Ne? Das ist ja jetzt nicht nur die Treppe, wo du sagst, die Stufen, sondern diese Schiene verläuft dort entlang. Waren jetzt nur so mal meine Gedanken.
Ja.
Mit, ne?
Ja, das ist eine Theorie, aber dazu habe ich gar nichts gelesen. Und ich denke mal, dann hätte man ja da Blutspuren vielleicht an dieser Schiene gefunden. Aber das kommt jetzt nirgendwo auf. Ja, aber da sieht man auch nämlich auf den Bildern, dass ganz schön viel Blut ist an der Tapete unten. Ne? Wenn,
Wahnsinn,
wo die Stufe, die Stufen, die führen ja darauf zu. Und in der Doku sieht man die ganz oft, die Wand. Also wahrscheinlich wurde die erst sehr spät irgendwie neu tapeziert oder so. Also Michael hat ganz lange in diesem Haus gelebt mit diesen krassen Blutspuren an der Tapete neben der Treppe. Das ist schon hart, oder?
Das ist aber auch nicht normal.
Könnte ich nicht. Ich könnte das nicht.
Wow.
Ja, aber wirklich diese Netflix-Doku, normalerweise ist es ja oft, dass die Macher der Doku einen so in die Richtung, in irgendeine Richtung schieben wollen, wo sie selbst denken, dass es so war. Also manche versuchen so dadurch zu zeigen, okay, der war's. Oder andere sagen, nee, der war's nicht und so. Aber hier ist es wirklich so, dass jede Folge irgendwie nochmal alles so umwirft und der Zuschauer denkt, er war's. Und dann wieder, er war's nicht. Vielleicht ist auch das Geheimrezept dieser Serie, weil wirklich sehr viele Emotionen drin sind. Mhm. Und der Zuschauer kann sich nie sicher sein, irgendwie.
Okay.
Ja, also ich finde es sehr interessant. Ja, und dann ist es natürlich so, also was jetzt wieder aufgewühlt wird, natürlich ist auch der Tod von Elizabeth Radcliffe, die ja wie gesagt auch auf einer Treppe starb. Ne? Die ist ja die Treppe runtergefallen in Deutschland. Und wurde mit schweren Kopfverletzungen tot aufgefunden. Damals von der Babysitterin.
Das war für uns ehrlich gesagt auch mein erster Gedanke. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass wir diesen Podcast hier haben. Dass ich hinter allem schon immer gleich einen Mord vermute.
Ja.
Aber als du das Wort sagtest, da dachte ich so, na Treppe, dass das tödlich ausgeht, ist ja auch eher selten. Ne?
Auf jeden Fall ein großer Zufall.
Kann man ja
zwei
schnell mal schubsen.
Frauen. Ja. Also in meinem Umfeld gibt es jetzt nicht zwei Frauen, die von der Treppe gestürzt sind und tot waren.
Nein.
Natürlich gibt es immer krasse Zufälle. Ne? Ich sag ja nur, neben mir die Firma entwickelt den Impfstoff für Corona. Und wie wahrscheinlich war das, dass ausgerechnet meine Nachbarn die Welt retten und den Corona-Impfstoff entwickeln? Also es gibt krasse Zufälle, das darf man halt nicht. Ja, aber es darf man wirklich nicht so abwerten, aber es ist schon krass, dass ausgerechnet zwei Frauen in Michaels Umfeld auf eine Treppe zu Tode kommen. Ne? Ja, mit Kopfverletzungen, tot auf der Treppe. Ja, damals war ihr Tod sowohl von der deutschen Polizei als auch von der US-Militärpolizei untersucht worden, also sogar von zwei Behörden.
Ah, okay.
Eine Autopsie zum Zeitpunkt ihres Todes ergab, dass Elizabeth Radcliffe an einer intrazerebralen Blutung, das habe ich bestimmt auch nicht richtig ausgesprochen, intrazerebralen Blutung infolge der Blutgerinnungsstörung von Willebrand starb. Also sie hatte wohl auch noch eine Blutgerinnungsstörung.
Ah, okay.
Und zu ihrem Tod führte. Genau, also der Gerichtsmediziner stellte fest, dass die Blutung zum sofortigen Tod eben führen konnte. Und ja, das, an dem Abend war es eben so, dass die Petersons, wie gesagt, mit den Radcliffes und ihren Töchtern zu Abend aßen, die Töchter dann ins Bett gingen, Michael aber noch geblieben war, während Patricia, seine Frau, die Söhne bei denen im Haus ins Bett gebracht hatten, um der Elizabeth eben mit den Tellern zu helfen, mit dem Abwasch, die ja jetzt Witwe war. Am nächsten Morgen, also er ist ja wirklich der Letzte, der sie sieht. Am nächsten Morgen findet dann Barbara, die Babysitterin, die Leiche am Fuße der Treppe. Ja. Also alles sehr seltsam. Es gibt, wie gesagt, dadurch Gerüchte, dass auch die beiden eine Affäre hätten, es Streit gab und Michael sie gestoßen haben könnte. Alles ein bisschen merkwürdig, auch die Auffindesituation, denn in dem Bericht steht zunächst, dass nicht viel Blut da gewesen wäre, aber die Babysitterin sagte, da war Unmengen an Blut und die Tatortreiniger sagten auch, sie haben ultra lange gebraucht, das Blut von den Wänden zu waschen. Also schon alles ein bisschen merkwürdig.
Ja.
Und dann kommt es eben dazu, dass im Rahmen von der Gerichtsverhandlung von Michael diese Leiche exhumiert werden soll, um nochmal das genauer zu untersuchen. Der Körper von Elizabeth Radcliffe ist in die USA überführt worden und in Texas begraben und so wird sie dann nochmal ein zweites Mal exhumiert, also untersucht. Also sie wird exhumiert und ein zweites Mal untersucht. Für eine zweite Autopsie im April 2003. Und während der fand man genügend Beweise. Außerdem gab es dann neue Zeugenaussagen, die die Szene beschrieben haben, also vor allem von Barbara, der Babysitterin. Und deswegen wird aus diesem Unfalltod 2003 dann als Todesursache Mord angegeben. Also tatsächlich ist das wieder eine Wendung. Es ist, glaube ich, auch Folge 3 oder Folge 4 bei Netflix, wo ich auch so dachte, so what? Also jede Folge ein anderer Cliffhanger auch und andere Entwicklungen.
Ja.
Allerdings ist es so, dass man das jetzt nicht wirklich beweisen kann, dass das Michael war. Die Staatsanwaltschaft lehnt das auch tatsächlich ab, weil Die müssen natürlich auch gucken, dass sie glaubwürdig bleiben vor den Geschworenen, denke ich jetzt mal. Und deswegen sagen sie nur ja, selbst wenn das ein Unfall war und Michael da nichts mit zu tun hatte, hat es ihn doch wahrscheinlich auf die Idee gebracht, dass man so einen Mord vertuschen kann, ne? Und dann gibt es halt plötzlich einen zweiten Mord auf der Treppe oder Unfall auf der Treppe. Ja, also alles sehr merkwürdig. Vor allem die Sache mit dem Blut im Bericht ist ja irgendwie komisch, oder? Im Juni 2006 reicht Michael dann Privatinsolvenz ein. Also wir erinnern uns, der war eigentlich recht wohlhabend. Also Katrin hat natürlich auch gut verdient, aber er auch. Und hatte in so einer riesigen Villa gewohnt und jetzt 2006 sind einfach alle Ersparnisse aufgebraucht. Er hat sehr viel Geld investiert in seine zwei Anwälte. Die sind tatsächlich auch mit ihm befreundet. Die sieht man in der Doku, aber es kostet natürlich alles Geld. Vor allem auch die ganzen Untersuchungen oder die ganzen Experten, die ihm dann irgendwelche Untersuchungen eben anstellen zu Blutanalysen. Und das kostet halt alles, diese ganzen Dokumente, die er anfertigen lässt. Und deswegen muss er im Oktober 2003 Insolvenz anmelden. Und das sieht man dann auch, dass er dann später im Haus seiner Tochter wohnt. Also wirklich recht mittellos. Das ist natürlich ein heftiger Abstieg. Und könnte schon sein eigentlich, dass es auch wieder ein Grund wäre, weshalb er unschuldig ist. Weil, gut, wenn man das voraussehen kann, also er war ja alleine mit ihr in der Villa zu dem Abend und dann muss es ihm ja klar gewesen sein, wenn er die jetzt umbringt, ist er der erste Verdächtige. Das geht dann, könnte ihm alles kosten, nicht nur seine Kinder, auch sein ganzes Vermögen. Ist es das wirklich wert? Natürlich gibt es Leute, die im Affekt handeln, aber ich finde, das ist auch wieder so ein Grund, dass ich, ihr müsst euch euer eigenes Bild machen.
Ja, er hätte versuchen können, die Leiche verschwinden zu lassen, ne, oder so.
Hat er nicht. Ja, genau, er hat das nicht. Also er hat ja den Notruf gewählt.
Genau.
Und im Notruf, also muss man schon ein guter Schauspieler sein, wenn er das geschauspielert hat. Also er klingt schon sehr panisch und er ist ja auch da über die ganze 2 Stunden so am vor sich hin murmeln und jammern und so. Also puh.
Hat er bis zum Schluss seine Unschuld beteuert?
Ja.
Okay.
Das gibt noch einen kleinen Twist am Ende, komme ich gleich noch zu. Aber im Prinzip ist er sein Leben lang hat er gesagt, er ist unschuldig. Mhm. Ja. Und seine Kinder, wie gesagt, auch. Und dann kommt es eben dazu, dass die Jury aus Durham eben bei der Verhandlung, also das dauert auch ziemlich lange, sind glaube ich 2 Jahre, Gerichtsverhandlungen, ihn für schuldig erklärt und zu lebenslanger Haft ohne Bewährungsmöglichkeit verurteilt. Und da ist der Grund, dass die Verweigerung der Bewährung eben wegen Vorsatz erfolgt. Also man könnte jetzt nur Bewährung bekommen, wenn es kein Vorsatz war. Aber die Jury meint, dass der Mord eben nicht nur so ein spontanes Verbrechen war, also dass er auch irgendwie vorsätzliche Anzeichen gehabt hätte und auch wenn das nur Sekunden im Voraus waren, dass er sich entschlossen hatte, sie zu töten. Finde ich ein bisschen hart, das Urteil, also weil das sagt halt die Jury, ne, aufgrund dieser Beweislage. Und in den nächsten Jahren reicht Michael auch mehrmals Berufung ein, legt neue Beweise vor, unter anderem einen Antrag darauf, ein neues Gerichtsverfahren eben nochmal einzuführen, weil die Staatsanwalt entlastende Beweise absichtlich zurückgehalten hat. Das war tatsächlich so. Und die Staatsanwalt hatte einen Sachverständigen herangezogen, dessen Qualifikation umstritten war. Außerdem hat wohl ein Juror, also in der Jury, sein Urteil auf rassistische Faktoren gestützt. Und er reicht wirklich so viele Anträge ein und ich finde es ein bisschen hart, dass die immer wieder abgewiesen werden. Also ist es wirklich die Stadt, das gegen ihn, so kommt es mir vor, weißt du?
Ja, die mögen ihn nicht.
Ja, obwohl es die Staatsanwaltschaft wirklich krasse Fehler gemacht hat. Am 16. Dezember 2011 wird Michael dann gegen eine Kaution von $300.000 aus dem Gefängnis in Durham entlassen und mit einer elektronischen Fußfessel unter Hausarrest gestellt. Mhm. Also ist halt, der Arme ist halt immer noch nicht vorbei. Es ist aber tatsächlich so, dass seine Freilassung auf Kaution folgt und eine gerichtliche Anordnung dann eben darauf folgte für einen neuen Prozess, nachdem der Richter Hudson, also der heißt Hudson, festgestellt hatte, dass der Blutspurenanalyst Der heißt Dever, materiell irreführende und absichtlich falsche Aussagen über Blutfleckenbeweise gemacht. Hatte außerdem seine Ausbildung Erfahrung und sein Fachwissen übertrieben hatte. Also das ist dieser Spezialist, von dem ich gesprochen habe. Der hat wohl für die Staatsanwaltschaft gearbeitet, aber hatte gar nicht das nötige Fachwissen für die Blutspuren. Und er hat irreführende, absichtlich falsche Aussagen gemacht und sogar auch Beweise verschwinden lassen wohl. Also was? Richtig heftig. Es kommt mir vor, als wäre da so ein Junkie, der halt irgendwie mal was da machen wollte. Und dann kommt auch noch raus, dass er in einem anderen Fall, also dieser Dever-Blutspurenanalyst, einen jungen Mann durch seine übertriebene Darstellung der Ursache von Blutflecken ins Gefängnis gebracht hat. Und der sich dann aber später als unschuldig erwiesen hat. Also richtig krass, dass so jemanden
also jemand, er für seine Falschaussagen mal verurteilt oder ist da nichts passiert dann?
Oh, ich glaube, da war irgendwas, aber ich weiß nicht, ob der Bewährung bekommen hat oder ob er ins Gefängnis ging. Also ich glaube, der wurde zur Rechenschaft gezogen.
Ja, weil das kann ja echt nicht sein. Ne?
Auf jeden Fall gab es da Konsequenzen für ihn, zumindest hier Jobverlust. Ja. Aber trotzdem ist es heftig. Ne? Also wie kann man sich so aufspielen wollen und dann in Kauf nehmen, dass deswegen jemand ins Gefängnis geht. Das finde ich schon krass.
Ja. Also man muss sich mal in die Lage versetzen von demjenigen, der dann im Gefängnis saß. Wegen so einem Typen
oder?
Da.
Ne,
der
heftig.
Denkt, er muss mal ein bisschen im Mittelpunkt stehen und das gibt's ja nicht. Komm ich jetzt
zerstörst
gar nicht
halt Leben, ne? Zerstörst nicht nur sein Leben, sondern auch das Leben der Familie. Also wenn ihr euch die Doku anseht, die Kinder, die sind natürlich voll fertig mit den Nerven und die werden natürlich auch gemieden. Ne? Du bist dann Kind vom Mörder. Das ist
wie
natürlich
ist
ganz
jetzt
schlimm. Der Blutspurenanalyst, der heißt mit Nachnamen Dever, also Deaver.
Das muss
ich
mal gucken.
Musst du mal gucken, was der für Konsequenzen
jetzt.
Genau. Ja, im Juli 2014 werden dann die Hausarrestvorschriften von Michael gelockert und 2017 soll dann das neue Verfahren beginnen. Mhm. Wie gesagt, aufgrund der neuen Beweislage. Allerdings wird dann 2017 das ausgehandelt, dass es doch nicht beginnt. Also tatsächlich ist Michael auch dafür, weil er seine Familie eben nicht nochmal einem neuen Verfahren aussetzen will. Es wird wieder 2 Jahre dauern. Die sind dann immer da. Also man sieht ja auch, im ersten Verfahren waren ja die Kinder auch dauernd im Gerichtssaal und so. Und sie einigen sich dann auf etwas, denn es gibt in den USA etwas, das wie ein sogenanntes Elford-Plädoyer heißt das. Das ist so ein erzähle ich gleich. Und im Rahmen von diesem Elford-Plädoyer gibt Michael Peterson dann an, dass er so wie so eine Art Teilschuldgeständnis ablegt und dabei bezichtigt er sich zwar als unschuldig, räumt aber ein, dass genügend Beweise vorliegen, um ihn wegen der Straftat zu verurteilen. Also das ist ein bisschen tricky. Man könnte jetzt sagen, er sagt, ihr könntet mich verurteilen, aber ich bin unschuldig, deswegen gehen wir jetzt so einen Deal ein. Und in manchen Quellen wird es aber auch übersetzt, dass es vergleichbar wäre mit Totschlag im Affekt oder so. Aber eigentlich, ich glaube eher, dass es, also er sagt weiterhin, er sei unschuldig. Und es gibt aber, wie gesagt, dieses Teilschuldeingeständnis. Und um einen Prozess zu ersparen, wird das manchmal gemacht. Man kriegt dafür aber trotzdem eben eine Strafe. Ne? Man ist ja nicht dann unschuldig daraus. Das ist wie so ein Deal. So ein Deal zwischen Staatsanwaltschaft und dem Beklagten und daraufhin wird er zu maximal 86 Monaten Gefängnis verurteilt. Das ist einfach so vorgegeben bei dem Deal und die zuvor verbüßte Zeit wird dann natürlich angerechnet. Und da Michael bereits mehr Zeit als die Haftstrafe verbüßt hatte, nämlich 98,5 Monate, konnte er daraufhin das Gericht verlassen. Und das ist wahrscheinlich oder vermute ich jetzt mal auch einfach der Grund für dieses Elford-Plädoyer gewesen. Seine Anwälte haben ihm geraten, mach das, dann bist du halt jetzt endlich mal raus aus der Nummer. Ne? Das ist halt die Frage, ne? Das hört man ja öfter, dass Schuldige oder Unschuldige, also Beklagte, so einen Deal angeboten bekommen und manche weigern sich, das zu machen, obwohl die Leute sagen, wenn du jetzt sagst, du bist schuldig, kannst du morgen gehen. Und manche machen das und manche machen das nicht. Ich finde, kann man jetzt aber nicht wirklich draus schließen, ob er schuldig ist, weil er ist einfach 16 Jahre durch die Hölle gegangen, muss man einfach sagen. Seine Familie auch und er liebt seine Kinder, das sieht man echt in den Videos. Also ich persönlich, wenn ich das vorgeschlagen bekommen hätte, hätte ich vermutlich auch gemacht, weil du kannst ja dann sagen, nein, ich bin aber unschuldig, aber dann gut, dann bleibst du halt noch 10 Jahre im Gefängnis. Oder der Mann ist ja auch jetzt 70 oder was, ne? Der ist 43 geboren. Also der gute Mann müsste jetzt 78 ungefähr sein, ja. Und ich hätte es an seiner Stelle, denke ich mal, in dem Alter gerade auch gemacht, weißt du, bevor du da, hat vielleicht auch schon irgendwelche Gebrechen, kriegt keine gute Zahnbehandlung im Gefängnis, weißt du, ist doch ein Albtraum. Ja. Also ich kann mir es also nicht anmaßen, mir vorzustellen, wie schlimm das ist, unschuldig im Gefängnis zu sitzen, aber das ist jetzt so meine Gedanken dazu, meine Two Cents, wie man sagt. Ja, und wie gesagt, er lässt sich auch einfach 16 Jahre lang von diesem Kamerateam begleiten. Also ist schon irgendwie für mich ein Zeichen, dass er unschuldig ist. Aber ihr müsst euch ja euer eigenes Bild machen.
Okay.
Und bis heute behauptet Michael, seine Ehefrau sei die Treppe runtergefallen, ohne dass er dabei war. Und er nimmt an, dass sie eben Valium hatte und Alkohol im Blut, dass sich das zusammen halt dafür. Also es kann ja auch sein, dass sie, ja, also wie gesagt, sie hat wahrscheinlich 2 Stunden da gelegen, bevor sie gestorben ist. Und da konnte ja auch noch Alkohol abgebaut werden.
Ja.
Ja. Aber wie gesagt.
Das Valium haben sie auch nicht gefunden, ne?
Doch, das hatten sie gefunden.
Das hatten sie gefunden, okay.
Ja. Allerdings kommt es jetzt, aber wirklich sehr spät, eben zu einer neuen Theorie, die auch nicht im Netflix in der Doku vorkommt. Und zwar die sogenannte Eulentheorie. Die finde ich richtig interessant. Mhm. Und zwar sagt dann der Regisseur von dem Netflix-Film, der ist der Jean-Xavier de Lestrade. Gott, das kann ich auch nicht gut aussprechen. Er habe sich entschieden, das aus dem Filmmaterial herauszuhalten, da es erst so im letzten Moment, bevor sie das eben veröffentlichen wollten oder schneiden wollten, so ans Licht kam und das eben auch nicht im Gerichtsverfahren eben vorgeführt wurde. Tatsächlich ist es so, dass so ein Nachbar von Michael, der frühere Nachbar, der auch Anwalt ist, eben diese Theorie in den Raum wirft, auch aufgrund des Autopsieberichts. Und zwar meint er, der Nachbar, dass, das ist der Anwalt T. Lawrence Pollard, dass Kathleens Wunden von einem Eulenangriff stammen könnten. Und zwar gibt es da nämlich so eine richtig große Eulenart in dem Gebiet, wo die wohnen. Und das bestätigen dann auch mehrere Experten, die sich mit Vögeln auskennen, so Ornithologen. Und man hatte ja auch Federn in Kathleens Haaren gefunden und auch in ihrer Hand. Da war wie so Blut und Federkiele, aber richtig kleine. Die hatte man bei der Autopsie sichergestellt. Also das finde ich schon eine krasse Wendung, ja, ne?
Ja,
das hatte ja auch vorher gar keine Rolle gespielt vor Gericht. Und deshalb meinen dann eben diese Vogelexperten und der Nachbar, sie könnte eben angegriffen worden sein und dann versucht haben, die, so, die Eule von ihrem Kopf zu ziehen, weshalb dann ja auch die Haare in ihre Hand gelangt sein können.
Okay.
Und sei dann irgendwie, hätte versucht, von der Eule zu fliehen und die Treppe runtergefallen. Ja. Es ist ja schon ein bisschen merkwürdig mit den Federn in Hand und in den Haaren. Und der Regisseur Lestrade meint dann, er habe die Eulentheorie zuerst als unsinnig empfunden. Ja klar, wenn jetzt jemand sagt, ja, vielleicht war es eine Eule. Wenn du da die Hintergründe nicht kennst, dann sagst du erstmal, ja klar war es eine Eule, vielleicht war es auch die Ratte, wer weiß es, oder irgendein Frosch. Also da bist du ja erstmal gleich ein bisschen ironisch. Aber wenn man sich das so durchliest und der sagt dann auch, der Regisseur, dass er sich eben dann an eine Ornithologin gewandt hat, also Vogelforscherin, und die dann seine Theorie gestützt habe. Ja, es ist zwar so, dass man sagt, diese riesigen Eulen, die würden keine Menschen angreifen, aber gut, ne, so ein Tier, das sich vielleicht in die Enge gedrängt fühlt, weil Kathleen da in dieses Treppenhaus gelaufen ist, das wirklich eng war, kann ja auch dann das Tier panisch sein und auf ihrem Kopf diese Schnittwunden verursacht haben, weil die haben ja auch scharfe Krallen und dann eben rausgeflogen sein durch eine offene Tür. Ja. Und die Ornithologin, die macht dann sogar ein Experiment, also das ist die Carla, die setzt sich nämlich einen Helm auf, macht da so ein bisschen Erde drauf, so Clay, so wie sagt man, so Tonerde und setzt sich dann eine Eule auf den Kopf und schaut dann, was die für Verletzungen oder was die für Risse eben dem Ton erzeugt, wenn die davon abspringt, ne? Und das stimmt halt recht überein. Also die Verletzungen an Kathleens Kopf stimmen mit diesen scharfen, ja, scharfkantigen Rillen überein, die die Eulenkrallen auf diesem Tonerdehelm hinterlassen. Das finde ich auch ein sehr interessantes Experiment. Ja.
Okay.
Und ja, also für die ist es relativ wahrscheinlich, dass es eine Eule gewesen sein könnte. Jetzt ist es natürlich aber schon so, dass der Elford, das Elford-Plädoyer, dieser Deal schon über die Bühne ist und wahrscheinlich möchte jetzt auch Michael mal in Ruhe gelassen werden, aber ja, von ihm habe ich jetzt nichts gehört, wie er sich dazu geäußert hat.
Okay.
Aber es finde ich eine sehr interessante Theorie.
Oh ja.
Also diese Eulenfedern und diese Schnitte, die kamen einem schon, also während der Doku kommen die einem schon komisch vor. Wie sollen diese Schnitte verursacht worden sein?
Ja, das stimmt.
Also wenn du dir mal diese Zeichnung auch ansiehst, also seltsam, sind ja seltsam, richtig lange, ganz schmale Schnitte. Wie machst du das?
Ja.
Also da müsste sie ja auch, weiß ich nicht, wenn das eine Person mit einem Messer gemacht hätte, so viele Schnitte, dann hätte die auch stillstehen müssen oder so. Also eher, ich finde es relativ wahrscheinlich, dass das eben so richtig scharfe Krallen waren. Ja.
Okay.
Ist halt echt ein krasser Zufall, aber Zufälle passieren, ja, ne? Das ist ein krasser, ja, Unfall. Und dann kommt auch noch raus, also noch eine neue Entwicklung, dass die Cutterin der Netflix-Show, das ist die Sophie Brunet, eine Affäre mit Michael Peterson während den Dreharbeiten gehabt habe.
Okay.
Also immer mehr kommt ans Licht bei diesem Fall. Und das sagt dann auch tatsächlich der Regisseur, also der berichtet in der französischen Zeitung L'Express. Sie hatten eine echte Beziehung, die bis Mai 2017 hielt, aber sie ließ ihre eigenen Gefühle niemals das Ergebnis des Filmschnitts beeinflussen. Also ist tatsächlich nicht nur ein Gerücht, wenn das ja auch der Regisseur bestätigt. Finde ich krass. Also Michael ist schon ein attraktiver Mann. Das ist
findest
halt,
du?
Ja, findest du nicht?
Also die Bilder, die ich so gesehen habe, nee. Ha, ist halt Geschmackssache, ne?
Ja. Ich finde es halt, das ist schon, also eigentlich Stoff auch für so einen Hollywood-Film,
ja,
fast,
das stimmt,
ne? Also natürlich ist da ein ganz schlimmer Mord und ich möchte es gar nicht runterspielen, das ist ja echt furchtbar. Auch, dass die Kinder so oft jemanden in ihrem Leben verloren haben, vor allem die Mädchen. Aber das ist so abgefahren, dieser Fall.
Ja.
Ja, und dann gibt es
also
noch eine Entwicklung. Ja, erzähl du erst.
Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ja. Und mal ganz kurz, ich habe jetzt mal so nebenbei, weil mir das jetzt keine Ruhe gelassen hat, nach diesem Devil Devo, ne, geschaut.
Ja.
Ist wieder auf Englisch, deswegen alles ohne Gewehr. Da stand jetzt hier, dass er ja wo entlassen wurde.
Ja, also Stopp verloren.
Und er, genau, und er das aber angefochten hat. Und seine Anwälte behaupteten, er sei nur ein Sündenbock für das SPI gewesen. Also sein Arbeitgeber da. Ne? Mhm. Und 2014 habe der Staat entschieden, dass Diva aus den falschen Gründen entlassen worden war. Also ließen sie ihn vom SBI wieder einstellen und er bekam eine 18-monatige Rückvergütung.
Ach krass.
Ey, es
was
kann ja wohl nicht wahr sein. Also das ist jetzt nur, was ich jetzt auf die Schnelle gefunden habe. Ich weiß jetzt nicht, ob es dabei geblieben ist.
Ja,
aber das regt mich ja gerade richtig auf. Das kann doch nicht sein.
Ja, aber vielleicht kann man wirklich nachweisen, dass es nur ein Sündenbock war. Weil jemand anders einen Fehler gemacht hat, weißt du? Hm. Dass das SBI vielleicht, dass das dann auch mehr verkackt haben.
Ja.
Also man weiß es nicht. Also wenn es nicht mal vor Gericht festgestellt werden kann. Gut, also irgendjemand hat es verkackt. Aber man kann jetzt vielleicht nicht sagen, dass es der war direkt war. Aber so wie ich das in den Quellen gelesen habe, hat er halt auch angegeben damit mit seiner Erfahrung. Und er hatte die nicht. Und das ist ja nichts, was man jemand anderen in die Schuhe schieben kann. Wenn man es so betrachtet. Hm. Und er hat es einfach falsch analysiert. Nicht nur in dem Fall. Also ist schon, die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwie doch schuldig ist, ist wahrscheinlich höher, als dass es nur eine Vertuschung war. Aber gut, wir sind jetzt hier nicht die darüber urteilen dürfen. Aber
ja,
so
steht jetzt
so
noch,
aus,
dass dieser Dever da ihm immer behauptet hat, dass er von seiner Seite aus kein Fehlverhalten stattgefunden hat. Und dass er jetzt, seitdem dann immer sich bemüht hat, sich aus den Medien fernzuhalten. Jetzt ist er wahrscheinlich irgendwo in Texas tätig. Also dem scheint jetzt nicht viel passiert zu sein.
Aber kein Fehlverhalten, das widerspricht sich ja mit den anderen Berichten, dass er eben nicht die Erfahrung hatte, die er angegeben hat. Das ist ja ein Fakt. Ja. Na gut, wir haben noch eine Wendung in dem Fall, die ich auch noch mal, also das ist wirklich wieder so Stoff für einen Hollywood-Film eigentlich, also was da passiert. Es ist ja so, dass ich ja schon über die Anwältin Freda Black gesprochen habe, die wirklich sehr beeindruckend auch ist, aber halt auch wirklich da keine Gnade gegenüber Michael hat.
Ja.
Und 2018 stirbt sie dann unter ungeklärten Umständen zunächst. Sie wird leblos in ihrem Zuhause in Durham gefunden. Im Sommer 2018 mit 57 Jahren, das ist ja kein Alter, wo man stirbt, so in unternatürlichen Umständen. Aber man findet ganz lang nicht die Todesursache und das macht halt das einfach so mysteriös, dass das nochmal überall in den Schlagzeilen ist, weißt du, so.
Ja, wird das nochmal alles aufgebauscht.
Ja, wird einfach nochmal aufgebauscht. Sieht auch nicht nach Suizid aus oder nach Fremdverschulden. Ein paar Monate später allerdings wird dann angegeben, dass die Todesursache eine Lebererkrankung aufgrund von jahrelangem Alkoholmissbrauch sei. Finde ich aber ein bisschen merkwürdig, dass das so spät angegeben wird. Also es ist schon einige vermuten da auch eine Verschwörung dahinter irgendwie.
Okay.
Ja, weil das schon ein bisschen merkwürdig ist, wenn man das zuerst nicht feststellen kann und später wird dann irgendwie was eingetragen. Ja.
Ja.
Aber es war tatsächlich so, dass sie schon mal 2016 ihre Fahrerlaubnis wegen Alkohol am Steuer verloren hatte und sie 2005 auch irgendwie entlassen worden ist oder gebeten wurde, den Posten als Staatsanwältin hinzuschmeißen und es ab da für sie bergab ging, also weil sie dann einfach psychisch so belastet war.
Okay.
Ja, also was glaubt ihr denn da draußen, ihr Crimies und Nika? War er es, das Staircase, war es die Eule? Also ich glaube, er war es tatsächlich nicht und es war die Eule, aber es ist halt meine Theorie, ne? Es hat keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Und es ist natürlich richtig schlimm für die Familie, was die alles durchmachen mussten.
Ach, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
Ja. Machen wir wieder eine Abstimmung auf Instagram.
Auch so, solange er da dieses Blut gelassen hat. Auf der anderen Seite, vielleicht hat er es ja so lange gelassen, weil er gehofft hat, dass doch nochmal, wenn es nochmal gebraucht wird, ne, darauf zugegriffen werden kann, um seine Unschuld zu beweisen.
Hm.
Denn wenn du jetzt ein Mörder bist, dann versuchst du doch eigentlich alles, was nochmal doch irgendwelche Spuren geben könnte, ne?
Ja.
Dann so schnell wie möglich zu beseitigen.
Hm. Ja, also, aber in deinem eigenen Haus und da sind ja auch die Kinder sind ja da ein- und ausgegangen. Also die der eine Sohn erzählt auch, dass er kurz danach nach Hause kam, also er war wohl feiern oder so. Und das muss auch dem Michael klar gewesen sein, dass seine Kinder sie finden könnten. Und das wird doch keiner. Also dass der Sohn kommt ja dann nach Hause und sagt, er hat da irgendwie Krankenwagen vorm Haus gesehen und hat zuerst gedacht, sein Vater hat vielleicht einen Herzinfarkt gehabt, weil er ja auch älter war. Also er war ja schon 58 und Kathleen war 48. Und dann war er erst erleichtert, als er seinen Vater gesehen hat, bis er gemerkt hat, dass der so komisch da kniet und überall Blut ist.
Oh.
Und dann hat er erst Kathleen gesehen. Also richtig, richtig schlimm.
Ja.
Ja.
Das Bild ist ganz schlimm.
Ja, das glaube ich auch. Umso krasser, dass da noch wochenlang, monatelang eben diese Blutspuren an der Tapete waren. Gut, wahrscheinlich hat Michael gedacht, hier irgendwie Experten, vielleicht kann man da nochmal einen Test machen und zeigen, nee, dass die Blutspritzer, die deuten nicht darauf hin, dass das ein Mord war oder so, ja. Also ist ja. Also ich finde es heftig, also gerade so nachts in einem Haus zu sein, wo deine Frau gestorben ist, das kann ich mir echt gar nicht vorstellen. Und dann noch so viel Blut an der Wand. Also ich würde sagen, ich mache eine Umfrage mal wieder für die Crimies auf Instagram. Könnt ihr uns ja mal sagen, was ihr glaubt.
Und in der Gruppe Nika. Auf Facebook.
Und auf Facebook, genau. Treffpunkt für Crimies, Murder Queens, Gruppe und Instagram.
Genau.
Ja, Nika, dann würde ich sagen, ich bin nicht gespannt, was du jetzt heute für mich hast, für uns hast, für die Crimies und für mich.
Ich habe mir etwas rausgesucht, was momentan wieder sehr heiß diskutiert wird. Und viele werden schon davon gehört haben, aber es gibt tatsächlich auch einige, die das noch gar nicht so mitbekommen haben. Und zwar handelt meine Verschwörungstheorie heute um die QAnon-Bewegung. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe.
Doch, doch.
Also ein Q und dann A-N-O-N. Ja, was hat es damit auf sich? Befördert durch die Corona-Pandemie haben auch die Verschwörungstheorien der QAnon-Bewegung weltweit immer mehr Anhänger gefunden. Bei weltweiten Demonstrationen gegen die Maßnahmen zur Corona-Eindämmung ist das große Q auf Plakaten zu sehen. Als Hinweis darauf, dass die Pandemie eine Verschwörung von Pädophilen sei. Schaut euch da gern mal Bilder an von Demonstrationen, ne, die so gegen Corona sind. Da findet ihr wirklich ganz viele Plakate, vor allem in Amerika, aber auch in Deutschland, mit so einem großen Q drauf.
Ja, ne? Kenne ich, ja.
Die Menschen sollen durch Impfungen und die 5G-Handytechnologie kontrolliert werden. Obwohl es keine Beweise für diese Behauptungen gibt, ist die Zahl derjenigen, die daran glauben, seit Beginn der Pandemie sprunghaft angestiegen. Strenge Ausgangsbeschränkungen, Kontaktverbote. Die Leute verbringen viel Zeit im sozialen Netzwerk. Sie haben Angst und dabei bieten Verschwörungstheorien einfache Antworten. Ja, wie begann es denn mit diesem QAnon? Im Oktober 2017 begann ein gewisser Q in einem amerikanischen anonymen Internetforum kryptische Botschaften zu posten. Er behauptet, ein hoher Regierungsangestellter zu sein. Sein Nutzername soll andeuten, dass er die höchste Sicherheitseinstufung des US-Energieministeriums habe und damit Zugang zu streng geheimen Informationen. Das dem Q angehängte Anon steht für anonym.
Ja.
Vielleicht sollte ich noch mal dazu sagen, diese ganze QAnon-Bewegung, das ist ja total umfangreich, ne? Weil die haben ganz viele Verschwörungstheorien, die sie selber aufstellen, und sie nutzen aber auch andere Verschwörungstheorien oder fügen mehrere Verschwörungstheorien zusammen. Also das ist so umfangreich, da könntest du locker 4, 5 Podcasts draus machen. Und ich habe mir jetzt speziell aber nur 2 Punkte rausgesucht, ne, die ich euch heute mal zeigen will, weil sie gerade jetzt so präsent sind.
Genau, ich denke, viele von unseren Hörern kennen die auch. Ich kenne natürlich auch ein paar, so wie Pizzagate fällt ja auch unter die QAnon. Ja. Genau, aber ich bin gespannt, was du noch hast heute, QAnon. Mhm.
Genau. Q behauptet, er gehöre zu Trumps engen Regierungskreis und decke alle üblen Pläne einer internationalen Bürokratie, die gegen Trumps Regierung gerichtet sei, auf. Er nutzt verschiedene Verschwörungstheorien und verbindet diese, um Trump als Kämpfer gegen anti-amerikanische Saboteure darzustellen, die angeblich die Regierung, die Industrie, die Medien und andere öffentliche Institutionen beherrschen. Ein Deep State. Ein Staat im Staate, der im Kern die eigentliche Macht ausübt. Eine mächtige Verschwörung aus Bürokraten, Demokraten, Elitären, Atheisten und vor allem Pädophilen. Trumps historische Mission bestände darin, die Kinderhändler zur Strecke zu bringen. Ein Beweis für diesen Deep State gibt es allerdings nicht und das eigentliche Ziel ist unklar. Qs Äußerungen sind vage gehalten, da er sich durch zu konkrete Angaben selbst in Gefahr bringen würde. Die meist sehr kurzen Texte enthalten Abkürzungen, militärischen Jargon und unsinnige Schlagworte. Seine Anhänger suchen im Internet nach Lösungen der unverständlichen Inhalte und vermeintlich verschlüsselten Botschaften. Qs zentrale Behauptung lautet, Barack Obama, Hillary Clinton, George Soros und andere hochrangige Vertreter von Staat und Wirtschaft würden einen Putsch planen, um die USA in eine Diktatur zu verwandeln. Sie seien gleichzeitig in einen internationalen Kinderhändlerring verstrickt. Die QAnon-Bewegung bezog sich auf die Pizzagate-Verschwörungstheorie, die du ja schon angesprochen hast, Nina. Mhm. Weil der rechtsradikale Trump-Anhänger aus internen E-Mails von Clintons Wahlkampfteam herleiteten, dass in dem Schriftverkehr geheime Codes für Kinderpornografie ausgetauscht wurden. Angeblich wurden die internen E-Mails von russischen Hackern über die Enthüllungsplattform WikiLeaks im Internet veröffentlicht. Es war von einer Pizzeria in Washington D.C. die Rede, die als Zentrale des angeblichen Kinderhändlerings genannt wurde. Q machte diese Gerüchte zum Ausgangspunkt und Nährboden seiner eigenen Ideologie.
Ja, das ist so krass, dieser Fall mit Pizzagate.
Ja.
Sagst du da noch mehr zu Pizzagate?
Nein.
Genau,
ich sage ja, das ist so umfangreich, ne? Da können wir jetzt ewig drüber reden. Ich habe jetzt dadurch, dass nur gerade die Präsidentschaftswahl zurückliegt, dieses Thema hauptsächlich jetzt mal mit aufgegriffen und das, was sich jetzt mit um Corona dreht.
Genau. Aber ich wollte nur zu sagen, weil das hatten wir noch mal in einer anderen Folge, Pizzagate, schon mal
genau.
Ich weiß nicht in welcher. Und da war ja auch am Ende halt so, also du hast ja schon in den Codes gesprochen und es ist wohl tatsächlich so, dass man Sauce und, was war das, Cheese oder so in so pädophilen Kreisen wohl benutzt als Codewörter. Aber gut, das benutzt man halt auch, wenn man eine Pizza bestellt, ne? Also extra genau. Cheese und Sauce oder Tomatosauce, ne? Und es war ja
Pizza
auch tatsächlich
ohne Käse
so.
Käse wäre blöd.
Ja. Und das war ja wohl dann auch so, dass, wie gesagt, ich hatte in dem einen Fall gesagt, dass dann auch ein Zivilist da die Pizza gestürmt hat und irgendwie mit vorgehaltener Waffe aufgrund, weil er eben an diese Pizzagate-Verschwörung geglaubt hat, die Pizzeria aufgefordert hat, die Kinder rauszugeben. Und dann hat sich herausgestellt, dass es da auch noch gar keinen Keller gab. Und in der Pizzeria sollten ja angeblich Kinder im Keller sein. Also und der Pizzeria-Besitzer meinte auch, ja, sorry, aber das sind Codewörter, die benutzen wir halt für Bestellungen.
Ja. Ja. Es sind von Anhängern da auch schon einige Gebäude oder Orte gestürmt worden, ne? Weil die dort vermutet haben, dass da Kinder festgehalten werden. Also die agieren, sage ich mal, als wären sie selbst die Polizei und suchen nach verschwundenen Kindern.
Ja.
Und es ist echt krass.
Also wie gesagt, ich glaube daran, dass es sowas gibt, dass, weil es ja auch Beweise in anderen Fällen gibt, dass mit Kindern gehandelt wird. Ne, Dark Web, das wissen wir alle, da verschwundene Kinderlisten und dann kommen die Mütter und identifizieren die Kinder da auf den Listen, die da angeboten wurden im Internet. Das gibt es, aber ich glaube nicht, dass da Hillary Clinton drin verwickelt ist. Das ist ja natürlich eher so, da wollte man ihr schaden, damit sie nicht den Wahlkampf gewinnt.
Richtig.
Gut, aber erzähl du ruhig weiter. Jetzt habe ich ja zu lang nochmal Pizzagate aufgerollt, aber das ist halt einfach
gut.
So ein krasses Verschwörungsthema.
Das ist so umfangreich hier, genau. Also Qs Botschaften wurden im Internet weiterverbreitet und eifrig diskutiert. Nach und nach bildet sich eine immer größer werdende Anhängerschaft, die der Behauptung glaubt, dass die Vereinigten Staaten von einer kriminellen und satanistischen Organisation beherrscht wird. Der Vorwurf vom Kinderhandel, in den angeblich Vertreter des Deep State und Prominente verwickelt seien, ist ein ständig wiederkehrendes Motiv. Eine einflussreiche, weltweit agierende Elite entführe Kinder, halte sie gefangen und ermorde sie, um aus ihrem Blut eine Verjüngungsdroge zu gewinnen. Patrioten hätten den politischen Außenseiter Trump zum Präsidenten gemacht, damit dieser dem Treiben ein Ende setzt. Außer Ronald Reagan seien sämtliche US-Präsidenten seit Johnson kriminell, pädophil und satanistisch gewesen. Also das ist ja auch schon eine unglaubliche Behauptung, ne?
Ja.
Die Verschwörungstheoretiker, die an die Existenz dieser Elite glauben, waren häufig bei Trumps Wahlkampfveranstaltungen. Trump sei der einzige Politiker, der es mit den Kinderhändlern, liberalen Globalisten und jüdischen Bankern aufnehmen könne. John F. Kennedy Jr. würde ihn dabei unterstützen, denn dieser habe seinen Tod nur vorgetäuscht und würde bald zurückkehren.
Was?
Ja. Es werde tausende Verhaftungen geben und Vorstände großer Unternehmen würden zurücktreten, weil ihre geheime Herrschaft beendet sei. So die These. Auf QAnon angesprochen, sagte Trump, ich weiß nichts darüber. Die Haltung der Gruppe gegen Pädophile gefalle ihm jedoch. Er zeigte sich geschmeichelt, dass sie ihn unterstützen und beschrieb sie deshalb als Menschen, die das Land lieben. Kann sich jetzt auch jeder seine Meinung dazu denken.
Also diese Theorien gibt es halt öfter, dass irgendwie ja so Satanisten, und da gibt es ja auch immer Opfer-Statements. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube schon, dass das dran sein kann. Aber man kann jetzt nicht hier Leute willkürlich bezichtigen, also verurteilen.
Seit Donald Trump die zurückliegende US-Präsidentschaftswahl verloren hat, schweigt der große Unbekannte namens Q. Zumindest bis dahin, wo ich diese Recherche jetzt betrieben habe. Ne? Ich weiß nicht, ob er sich jetzt inzwischen mal wieder zu Wort gemeldet hat. Dieser sah Trump als letzte Hoffnung im Kampf gegen den angeblichen pädophilen Ring. Die Anhänger QAnons überschlagen sich mit wilden Spekulationen, wie der Deep State die Wahl zu seinen Gunsten beeinflussen konnte und Trump die Macht entziehen konnte. Der Wahlausgang hat den Q-Anhängern aber auch Grund für Optimismus beschert. Denn QAnon ist im Kongress angekommen. Zwei neue Parlamentarierinnen sind erklärte Verehrerinnen von Q und sehen in ihm einen Patrioten. Aber wieso hat Q sich seit dem Wahltag nicht mehr gemeldet? Das irritiert die QAnon-Bewegung fast noch mehr als Trumps Wahlniederlage. Einige glauben, Trump selbst stecke hinter dem Unbekannten namens Q. Zu Qs Identität werden viele Vermutungen angestellt. Handelt es sich um einen Spieler, der sich in wechselnden Realitäten begibt und die Grenze zwischen fiktiven Ereignissen und realen Erlebnissen bewusst verwischt? Die anarchistische italienische Gruppe Wu Ming wurde mit seiner Identität in Verbindung gebracht und auch ein Kader von Informationsterroristen wurde hinter Q vermutet. Den US-Bürger James Arthur Watkins, der seit 2001 auf einer Farm auf den Philippinen lebt, und sein Sohn Ronald Watkins nahmen die Fahnder im September 2020 als Q ins Visier. Ronald Watkins war auf der Webseite, auf der Q seine Thesen verbreitete, Administrator. Bei der Webseite handelte es sich um ein Imageboard, das sich aus von Nutzern erstellten Foren zu verschiedenen Themen zusammensetzt. Er und sein Vater bestreiten eine Identität mit Q. Sein Vater ist jedoch der Einzige, der Q über die Webseite jederzeit persönlich kontaktieren und seine Identität aufdecken könnte. James Watkins' IP-Adresse war zusätzlich auch mit der IP-Adresse von der Webseite Q Maps identisch. Damit sei James Watkins als Eigentümer beider Webseiten erwiesen und es ist sehr wahrscheinlich, dass er nicht nur Qs Plattform betreibt, sondern auch direkt dessen Botschaften verbreitet und davon profitiert. Watkins entscheide als Inhaber der Webseiten, welche Q-Informationen ins Netz gelangen und hat damit Einfluss auf die daraus wachsende internationale Bewegung. Also zumindest der direkte Kontakt zu Q sei somit erwiesen. Laut der US-Bundespolizei zeigen sich manche Anhänger extrem gewaltbereit. Ihre Botschaften sind zum Teil antisemitisch und vorrangig rechtsradikal. Die Social-Media-Giganten müssen sich seit dem Beginn der Corona-Pandemie durch die wachsende Verbreitung noch mehr mit QAnon auseinandersetzen. Eine interne Untersuchung fand tausende Gruppen und Facebook-Seiten von QAnon-Anhängern mit Millionen Mitgliedern und Followern. Hunderte Werbeanzeigen wurden auf Facebook und Instagram gezeigt. Laut Facebook nutzen QAnon-Gruppen dieses Medium zum Verbreiten ihres Netzwerks, greifen diese und andere Plattformen aber zugleich als Unterdrücker an, die die Wahrheit zu verstören versuchen. Hunderttausende von Konten, Anzeigen und Hashtags wurden in den vergangenen Monaten auf Twitter, Facebook, Instagram, YouTube und TikTok blockiert und eingeschränkt. Oft werden die haltlosen Botschaften auch von Prominenten weiter verbreitet. So nutzte zum Beispiel QAnon den Hashtag einer Kampagne gegen Kinderhandel für sich, woraufhin gutmeinende Influencer auf QAnon-Hashtags verwiesen und so ahnungslos den Behauptungen über eine Elite von Kinderschändern eine noch größere Aufmerksamkeit verschafften.
Krass.
In den App-Stores von Apple und Google Play erschien eine mobile App namens Q-Drops, mit der Qs Behauptungen verbreitet wurden. NBC News berichtete darüber, daraufhin zog Apple die App vom Kauf zurück. Seit dem Frühjahr 2020 verbreiten QAnon-Anhänger Falschinformationen zur Covid-19-Pandemie. Der Lockdown diene nicht der Pandemiebekämpfung, sondern solle Gelegenheit bieten, Kinder aus Folterkellern zu befreien, wo ihnen im Auftrag der Elite ein Stoffwechselprodukt des Adrenalins, das an der Bildung des Hautpigments beteiligt ist, entzogen würde. Von diesem wird fälschlich behauptet, es würde ewige Jugend verleihen. Außerdem machen sich QAnon-Anhänger einer Verschwörungstheorie zu eigen, wonach Bill Gates plane, bei Impfungen Menschen einen Mikrochip implantieren zu lassen, der sensible Daten übermittle. Das hatten wir ja auch schon mal bei unserer Corona-Verschwörung mit aufgegriffen, ja. In unserer allerersten Folge, ne?
Hm. Ja.
Experten befürchten, dass QAnon eine Gefahr für den Kampf gegen das Coronavirus darstellt. Durch die Behauptung, dass Menschen durch die Impfungen manipuliert werden sollen, wächst das Misstrauen gegen die Medizin. Im Mai 2019 beschrieb das FBI die Anhänger von QAnon intern als inländische Extremisten, die die nationale Sicherheit zunehmend gefährden. Es wird auf mehrere Gewalttaten und Anschlagsversuche verwiesen, die durch diesen verschwörungsideologischen Glauben motiviert gewesen seien. Man erwartet weitere Straf- und Gewalttaten. Verschwörungstheoretisch motivierte Gewalt sei nicht neu, werde aber durch das Internet weit verbreitet und durch politischen Einfluss verschlimmert. Extremismusforscher schätzen QAnon wie das FBI als potenzielle Gefahr für die nationale Sicherheit ein. Die Ideologie stammt aus dem digitalen Raum und dringt in kurzer Zeit mit Hilfe von Trump-Anhängern und Rechtsextremen aus Nischen im Internet mehr und mehr ins reale Leben vor. Ja, also mal schauen, was wir jetzt zukünftig noch so über den geheimnisvollen Q und seine Bewegung hören.
Ja, schon heftig. Also vor allem so Anschläge, es geht halt mal gar nicht. Also und jetzt die ganzen Leute natürlich irre zu machen vor den Impfungen, ist halt, ja, trägt jetzt nicht gerade dazu bei, dass sich Corona dann wieder behandeln lässt und verschwindet.
Ja, also bevor ich das jetzt hier recherchiert habe, hatte ich das aber tatsächlich auch gar nicht so auf dem Schirm, dass die das so bei Demonstrationen immer mit diesen Plakaten und mit diesem Q, das war mir überhaupt nicht so aufgefallen. Aber gerade dann, ne, habe ich ja direkt mal darauf geschaut, das ist schon krass. Also auch in Deutschland, ne, sind die wirklich auf dem Vormarsch.
Ja, da sieht man ja immer wieder, genau wie die auch so gegen die Kanzlerin dann protestieren und denken, dass wir da absichtlich eingesperrt werden.
Also gerade auch in den USA, dann siehst du eben auch Polizisten in Uniform, ne, die sich da dieses Q auf dem Anzug geklebt haben. Ich glaube, die dürfen das gar nicht, ne, aber also wir müssen das mal beobachten.
Die Polizei darf doch auch nicht so parteiisch irgendwie sein, oder?
Das eben, die dürfen das eigentlich gar nicht, aber da tauchen immer wieder Bilder auf, wo du, ja, in Uniform, also googelt mal. Ich war da echt überrascht.
Dass das Polizisten machen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Ja. Wie gesagt, da steckten unter dieser Bewegung ja noch viel, viel mehr dahinter, ne? Aber das wäre jetzt einfach viel zu umfangreich, um das alles aufzugreifen. Und ich wollte jetzt wirklich erstmal nur darauf eingehen, was jetzt gerade aktuell eben so im Fokus steht.
Ja, es ist heftig, ja. Was da abgeht auf der Welt, auf jeden Fall.
Ja.
Also wenn das halt stimmt, das wäre halt schon krass. Also wenn Bill Gates uns alle kontrollieren lassen will, gibt es natürlich auch einige Bücher zu dem Thema, ne? Also dystopische Bücher, die sowas annehmen, dass sowas in Zukunft möglich sein wird. Ne? Aber es ist halt die Frage, sind die wirklich so berechnend und machen das schon mit uns oder nicht? Aber wir wissen ja, dass jetzt hier Bill Gates und Facebook uns schon krass manipulieren mit ihren Algorithmen und Datenkraken.
Ja. Mal schauen, ob er sich wieder zu Wort meldet.
Genau. Heutzutage braucht man ja nur daran denken, was man braucht und kriegt schon als Werbeanzeige bei Facebook, Instagram angezeigt, ne?
Das stimmt.
Schon heftig. Ja. Und wie gesagt, es ist ja bewiesen, dass es so Kinderhandel gibt, organisierten Kinderhandel.
Ja.
Und neulich habe ich auch zu diesem Thema mit dieser Blutentnahmen-Podcast gehört, die das auch nochmal diese Theorie erklärt haben, an was manche Menschen da glauben und dass da wirklich Kinder gefoltert werden, damit die unter Adrenalin stehen, damit diese Anhänger also, dieser Sekte das dann das Blut abnehmen können.
Ich meine, dass es sowas gibt, ne? Das glaube ich schon. Aber dass es da jetzt diesen Deep State gibt, ne?
Ja, also es gibt immer wieder neue Theorien zu diesem Deep State. Es gibt ja auch diese Theorie, dass die sich einmal im Jahr treffen und auch dann irgendwie einen Menschen opfern. Ich weiß es nicht, ob das stimmt. Also es gibt ja Leute, die versuchen, sich dann da einzuschleusen bei diesen Treffen.
Ja.
Und Gerüchten zu folgen, sterben die dann auch einen mysteriösen Unfalltod oftmals.
Wäre eben auch hier wieder die Frage, was denkt ihr denn, Crimies?
Ja, Crimies, was glaubt ihr? Wir verlieren uns hier in unseren tiefen philosophischen Gedanken. Ja, es wäre natürlich hart, wenn es so wäre. Deswegen hoffe ich einfach, dass es nicht so ist.
Ja, ich auch.
Aber Pizzagate wurde ja auch schon widerlegt. Aber wie gesagt, es ist halt auch eine Theorie, dass manchmal so absurde Sachen ans Tageslicht kommen, um eben davon abzulenken, dass es andere gibt, damit man sagen kann, ach, das ist wieder nur so wie bei Pizzagate, so mega absurd. Das hatten wir auch schon besprochen in der Folge.
Richtig.
Das glaube ich eigentlich am ehesten, dass es schon irgendwie ein paar Sachen stimmen, aber ein paar halt nicht.
Ist ja meistens
wie es immer so ist, ne? Ja, genau.
Quäntchen Wahrheit ist immer dabei, genau.
Ja, auf irgendwas basiert das.
Okay. Folge 19.
Folge 19, das heißt nächste Woche ist, in zwei Wochen ist Folge 20, wow, ist fast ein kleines Jubiläum, oder?
Mhm.
Ja. Gut, den Podcast machen wir erst seit Februar, Das heißt, so Folge 24, 25 müsste dann ein Jubiläum sein. Dann wäre es wieder Februar. Da müssen wir uns auch was überlegen.
Ach, wäre eigentlich mal gut, wieder zusammen aufzunehmen, ne?
Ja, also Nika, ich habe ja schon gesagt, ich möchte so gerne im Januar wieder zu dir fahren und dann gemeinsam aufnehmen. Vielleicht schaffen wir das ja. Das wäre so super. Okay, Crimies, dann lasst uns gerne eure Meinung da auf Instagram, Facebook. Genau, außerdem.
Auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast, würden wir uns riesig freuen.
Oh, das wäre so gut. Oder erzählt euren Freunden von diesem Podcast und das würde uns total viel Freude bereiten. Besser als jedes Weihnachtsgeschenk. Eine Empfehlung. Oh, das wäre schön. Und dann möchten wir auch nochmal unseren Patreons danken, die uns monatlich unterstützen und uns helfen, diesen Podcast zu finanzieren. Ja, tatsächlich geben wir momentan noch etwas mehr Geld aus, als wir einnehmen mit dem Podcast. Es ist leider gar nicht so günstig. Aber es ist unser Hobby und wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß dran. Und wir haben auch ein paar Patreons, die uns so lieb jeden Monat unterstützen. Genau, ab 2 Euro kann man ja bei uns im Monat Patreon werden, also kann man auch jederzeit kündigen, patreon.com/murderqueenspodcast. Und unsere momentanen Podcast-Patreons sind die Isa, der René, der Martin, die Kali, die Lena und die Sabine. Vielen Dank für eure monatliche Unterstützung. Dankeschön.
Ja, vielen, vielen Dank. Ja, Nina, und nun bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, passt auf euch auf und denkt immer daran.
Hinter jedem Mythos steckt ein Funken Wahrheit.
Buddy, tschüss sagen.